Sali Ramona, danke hast du für das Interview zugesehen. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, wie der Jan schon so schön gesagt hat, ich bin die Ramona, genau. Und ich musste heute wieder ausrechnen, wie alt ich jetzt eigentlich genau bin. 36. Ich muss einfach immer überlegen, seit ich irgendwie 30 bin, weiss ich nicht mehr, wie alt ich
bin. Ja, irgendwann verschwimmt
das. Ist das normal? Irgendwie. Fängt das jetzt bei dir auch angefangen?
Du, bei mir macht das immer so einen Tagesrhythmus. Am Morgen fühle ich mich ziemlich alt. Und gegen Abend werde ich immer jünger.
Ach so, okay. Bei mir wäre es glaube ich eher umgekehrt.
Okay.
Ja.
Bist du ein Frühaufsteher?
Ich bin recht ein Morgenmensch.
Jetzt nicht also ich kann, aber nicht...
Aber nicht freiwillig.
Nicht freiwillig.
Ich bin nicht die, die am Morgen schon mega gerne redet und
erzählt. Ah doch, reden gerade immer bei mir.
Ja.
Was machst du denn am Morgen? Was ist ein optimaler Morgen bei der Rambo?
Sport.
Sport.
Ja.
Um auf Betriebstemperatur zu kommen.
Ich glaube für mich, ich bin jemand, der mega viel im Kopf ist. Und für mich ist es mega wichtig, immer wieder in meinen Körper zu kommen. Und Sport ist daher einfach ein wichtiger Skill für mich. Und jetzt habe ich Ferien und jetzt kann ich das wie frei mir einteilen. Und dann liebe ich das, am Morgen aufstehen und dann zuerst mache ich Sport machen. Und dann habe ich schon mal ein besseres Gefühl.
Und dann kommen die guten Ideen für... den Blog eintragen, den nächsten, oder für den Instagram-Post, den nächsten, oder
wenn ich komme mit dir. Das kann, da gibt im Fall keine Regeln, ganz spontan. Das kann ich ja am Abend um 10 Uhr, wenn ich nicht ausnahmsweise mal schon im Bett bin.
Und dann juckst du auf und dann denkst du so, jetzt.
Dann muss ich schnell aufschreiben, manchmal auch während dem Arbeiten, dann rede ich es schnell drauf, damit ich es nicht wieder vergesse. Ja.
Wann ist die Idee gekommen, dir das ein bisschen ab der Seele zu schreiben?
Ich habe es schon immer gemacht. Ich habe das schon als Kind habe ich das schon angefangen. Als Teenager habe ich viele Songs geschrieben, habe Gedichte geschrieben. Ach, ja, einfach für mich. Mich. Weil ich habe eine Gitarre gespielt jetzt eine Zeit lang. Es hat echt dort schon angefangen, so die kreative Verarbeitung von dem, was mich gerade so beschäftigt und ich vielleicht anders nicht so einen Ausdruck geben
konnte. Was gibt es denn so jetzt die Form von einem Blog?
Es ist auch für mich eine Form, mich auszudrücken. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht immer so stark darin, mich mündlich auszudrücken. Oder vielleicht nicht immer dann, wenn ich es müsste, sollte. Oder nicht immer so, wenn ich es gerne hätte. Und wenn ich es schriftlich machen kann, dann kann ich mir Zeit lassen. Dann kann ich mir überlegen, wie möchte ich es genau formulieren. Und das finde ich sehr befriedigend, auch, das dann so gegen aussen zu tragen.
Ja, Text hast du zuerst für dich gemacht, also auch Songtext. Und dann ist dann eben die Entscheidung gekommen, das auch mit anderen zu teilen.
Warum? Ich glaube, das hat ein bisschen mit meiner jetzigen Beziehung angefangen, wo am Anfang uns sehr viele Herausforderungen begegnet sind. Und dann habe ich das auch viel mit dem Schreiben verarbeitet, sozusagen. Und irgendwann ist mir die Idee für ein Buch gekommen. Und so bin ich eigentlich das reingerutscht.
Was ist denn so? Was hat die Mehrheitsgesellschaft dir für Steine in den Weg gelegt? Jetzt müssen wir nicht mal gross über Beziehungen reden, aber was hast denn du gemerkt, wo denn du in deinen Posts können verarbeiten konntest, wo jetzt die Gesellschaft gesagt hat, ihr geht jetzt ein bisschen ab der Norm? Und was hat das denn ausgelöst?
Ich glaube, es ist ja normal, dass du als Mensch du siehst, hörst, erlebst eine Situation, mir siehst sie von außen und du machst dir dann dein Bild. Und je nachdem hast du halt Vorurteile und verstehst es vielleicht auch anders, als wir es jetzt zum Beispiel oder ich es jetzt leben. Und für mich ist es so wie eine Gelegenheit, zu sagen, nein, eigentlich ist es so gelaufen oder eigentlich kann man es auch so sehen. Es muss nicht unbedingt immer dem Klischee entsprechen, das ihr vielleicht gerade im Kopf habt.
Was sind denn deine Triggerpunkte?
Einer meiner grössten Triggerpunkte, gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Schreiben oder auch mit der Beziehung, war, dass ich naiv bin. So das zu spüren bekommen, das hat mich extrem triggert.
Also eine Bewertung über das, dass du könntest naiv gewesen sein.
Ja.
Ah ja, spannend. Was hat denn das ausgelöst?
Das hat so einen Frust ausgelöst, weil ich ich bin eben auch extrem im Kopf bin und alles zerdenkt und eigentlich viel zu viel denkt, also dass ich einfach mal machen würde und vielleicht einfach mal mein Herz auf der Zunge würde tragen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich es das erste Mal vielleicht in meinem Leben und dann heisst es, ich bin naiv.
Ja.
Und jetzt, Gott, erzähle, ich habe doch schon so oft jetzt darüber nachgedacht, würde mich als sehr reflektierten Mensch bezeichnen und dann das Gleichwitz spüren bekommen, hey, das ist naiv. Gleichzeitig habe ich es natürlich auch verstanden, weil ich mir ja auch bewusst ist, es ist jetzt etwas, wo ja, vielfach sicher zum Scheitern verurteilt ist.
Ja, aber weißt, ich gehe mir immer von der Norm aus. Oder? Also mhm. Weißt, so Norm und so, das ist normal, sage ich ja, normal ist nur ein Weg. Mhm. Und ein Weg ist nur ein Weg. Ob es der beste ist, weiß man nicht. Darum braucht man auch andere Wege, um zu definieren, was jetzt da für einen der Bessere ist. Und dann sage ich immer, beim Status quo weiss man einfach, so bleibt es. Mhm. Man weiss aber nicht, ob es weiterentwickelt. Darum, mein größter Triggerpunkt allgemein ist, wenn man nicht mehr neugierig ist und wenn man einfach sagt, es ist jetzt halt so. Dann wird ich zum menschlichen Bengalo und ja. Führen wir ab und vor allem, wenn es dann heisst, das ist eh unmöglich.
Ja.
Also
ja,
dann werde ich, ich bin sonst ein kleiner Mensch, aber dann werde ich extrem gross und entwickle Kräfte. Und dann merke ich einfach, warum ist Gesellschaft so mit Angst verbunden? Mhm. Also ich verstehe ja schon Angst, die physische Angst, also die mich ja zu etwas zwingt, die bringt mich auch ins Handeln, wenn ich angegriffen werde. Aber Kopfangst ist etwas vom Hinderlichsten für eine ganze Gesellschaft. Mhm. Angst bringt nichts, vor allem wenn sie in der Kopf ist, weil das Leben ist zu kurz, um sich so Angst zu machen. Das sind so meine Triggerpunkte, die mich rasend machen. Und vor allem, wenn man jetzt auch es weiter anschaut, wenn man jetzt wieder die politische Landschaft anschaut und die gleichen Fehler wie vor etwa ca. 100 Jahren macht, auf schwierige Fragestellungen einfache Lösungen suchen, finde ich dann eben schon auch sehr müßig. Das sind meine Triggerpunkte. Und dann kann man nicht einfach sagen, es ist eine reine Kopfsache. Das ist ja dann auch immer eine schöne Floskel, die man dann muss sagen. Oder?
Ja,
was ist denn für dich eine reine Kopfsache?
Vieles. Für mich wahrscheinlich fast alles, weil ich so viel mit dem Kopf arbeite. Ich finde das schwierig, so pauschal zu sagen.
Ja, ich habe ja ein bisschen probiert, das jetzt ein bisschen über deine Instagram...
Wegen mir, ja, ich kann... Ich habe gedacht, ob das jetzt einen Zusammenhang mit dem
hat. Ja, natürlich. Aber das musst du ja auch begegnet haben.
Also nein, weil ich kann nicht, was mit dem Zusammenhang Sinn kommt, ist ja die Ausbildung, die ich dort noch gemacht habe, zur Sexualberaterin. Und dort habe ich es wie umgekehrt kennengelernt, dass man eben über den Körper auch ja kann auf Psyche zugreifen und nicht nur immer umgekehrt. Und das habe ich sehr spannend gefunden, weil das war mir vorne wie nicht so bewusst gewesen. Ich habe das Gefühl, ich muss alles mit meinen Gedanken mit meinen Gedanken machen, es muss alles irgendwie über Gespräche laufen, aber dass ich auch irgendwie über meinen Körper meine Psyche irgendwo beeinflussen kann. Das habe ich dort, glaube ich, das erste Mal ist mir das so bewusst geworden. Wo ich gemerkt habe, das ist auch nicht eine reine Kopfsache.
Nein, und vor allem wird es einfach immer inflationär gebraucht, oder? So, du musst es nur positiv denken.
Also, ja, das hätte es mein Vater können sagen. Ja.
Das kann ich ja schon machen, oder? Aber dann löst sich gewisse Probleme nicht auf. Ich muss auch reinlangen und einfach etwas schütteln. Und dann kann man sich einfach nur mit reiner Kopfsache schütteln.
Ja, ja. Aber wenn du das immer hörst und du merkst, ja, aber mir funktioniert es nicht, dann löst das auch einen riesen Frust aus mit der Zeit.
Wie gehst du mit Frust um?
Die Hause sehr impulsiv.
Okay. Also, machst du einen extra runden Sport oder implodierst oder explodierst?
Eben, gegen aussen bin ich die implodierst. Also würdest du wahrscheinlich meine Kollegen oder auch sonst entferntere Bekannte fragen, die würden wahrscheinlich nie sagen, ich bin impulsiv. Fragst du mal meinen Mann. Dann würde ich ein bisschen anders reden.
Dann...
ich bin sehr kontrollierter Mensch und ich glaube, so wirklich aus mir rauskommen, da brauche ich ganz viel Vertrauen, ganz viel Gewöhnung. Es ist auch nicht immer nur zu meinem Vorteil oder zum Vorteil vom Gegenüber, dann, wenn das mal so alles ausbricht.
Wenn man gar nicht weiss, also wo dann angefangen worden ist, sondern dann irgendwie einfach das Gesamte einfach eine pure Explosion ist.
Genau.
Ohne Anfang und ohne Ende.
Vom Wolkneuel Schnürli gehen, genau der Anfang und das Ende gar nicht mehr siehst. Das erste Mal musst du erklären, wieso du überhaupt so gestiegen bist.
Was hast du für Reaktionen bekommen, als du das Buch geschrieben hast? Das ist ja noch witzig, oder? Also, ich habe ja auch schon gehört, dass du sehr ein Kopfmensch bist und so. Und ich finde dich jetzt auch so wahr. Also, ich finde es wahnsinnig cool, dass du zu dem zugesehen hast. Ich weiss, dass es für dich recht Überwindung kostet. Aber was gleich noch witzig ist, ist, dass du ja selber sagst, du bist sehr ein Kopfmensch und du brauchst Vertrauen.
Mhm.
Machst aber einen Podcast, wo öffentlich bewertet wird, schreibst ein Buch, gehst mit eurer Geschichte so raus und dort kommt mir auch extrem viel vermeintliches Feedback über, wo ja auch gut gemeint, in erster Linie gut gemeint ist. Das muss ja für dich eine wahnsinnig Überwindung und auch gleichzeitig Horror sein.
Im Fall nicht einmal so.
Nicht einmal.
Ich kann irgendwann, ich meine, nur weil ich etwas, vielleicht mich mit etwas nicht so wohl fühle oder meine Komfortzone nicht anders ist, weiss ich auch, es tut mir auch gut, wenn ich mal ausbreche. Und ich glaube, das war für mich wie so eine Gelegenheit gewesen, wo ich als sinnvoll erachtet habe, überhaupt mal auszubrechen. Und ich bin mir wie sehr sicher gewesen mit dem, was ich mache. Und wenn ich mir mit etwas sicher bin, dann kann ich auch gegen rausgehen. Dann bin ich wie auch nicht so verletzbar, egal was jemand anders gerade sagt.
Und was gibt dir denn die Sicherheit?
Meine eigene Überzeugung, die ich habe. Einfach plötzlich
den Schalter, der dann umkippt und sagt, jetzt ist gut, jetzt gehen wir.
Ja. Manchmal ist es ein Prozess, der seitlich dauert. Ja. Also ich denke jetzt auch in Bezug auf das Buch, weil das ist ein weiterer Grund, wieso ich schreibe. Du hast vorhin gesagt, wegen dem Triggerpunkt, wenn man nicht neugierig bleibt, wenn man nicht weiterkommt. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich finde es immer dann schwierig, wenn oder nicht dann eben weniger schwierig, wenn die Leute nicht können verstehen oder weil ihnen das Wissen fehlt. Und dann finde ich immer, kannst du Wissen liefern und dann nickt vielleicht der eine oder der andere und sagt, aha, okay, das habe ich nicht gewusst, jetzt verstehe ich es besser. Ich glaube, mich triggern mehr die nicht wollen verstehen. Und das ist für mich nochmal ein Unterschied. Und ich glaube, so mit dem Buch habe ich auch viele Situationen kreiert, wo die Leute vielleicht plötzlich anders nochmal heranschauen. Und wegen Feedback zum Glück besitzen wir Positives.
Cool.
Ja, das hat mich wirklich gefreut.
Was gibt dir der Podcast mit der Sarah?
Das ist für mich auch ein mega, mega gutes Übungsfeld, aus meiner Komfortzone auszubrechen. Halt einfach über auch Persönliches zu reden, wo mir gleich irgendwo am Herzen liegt.
Ja, ich habe ja das, ich weiß nicht, ob du schon reingelassen hast, ich habe ja euch einen wahnsinnigen Dank ausgesprochen, dass ihr die Möglichkeit bietet, über so fundiert, aber auch in so einem sicheren Raum zu schaffen, über so offene Themen zu reden. Warum ist dir das so wichtig? Also natürlich, ich kenne Sarah und so, aber warum ist dir das so wichtig, so können einen offenen Podcast zu machen?
Zum einen, um vielleicht mehr Offenheit in die Welt rauszutragen, um das ein bisschen fördern.
Ja.
Und zum anderen vielleicht auch, um mich mal zu zeigen, so wie ich wirklich bin, weil ich immer falsch eingeschätzt werde. Dadurch, dass ich eben
wie wirst du denn eingeschätzt?
Sehr ruhig, sehr, gerade beim Arbeiten früher, sehr kontrolliert, sehr sicher.
Was du eigentlich schaffst.
Ja, gell? Wir haben... Ja, also eben eine Klientin hat mir zum Beispiel gesagt, der Buddha. Und alle haben das Gefühl, ich kann super mit so akuten Situationen umgehen. Habe ich gegen aussen ja können, aber als innerlich bei mir gemacht. Ich habe das Gefühl, es glaubt mir amigs gar niemand, wenn ich dann mal gesagt habe, hey, das hat mich jetzt recht hergenommen, das stresst mich mega. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, die Leute recht erstaunt, wenn ich dann mal sage, hey, ich mag wirklich nicht mehr.
Ja, das ist etwas Gleiches. Ich bin eigentlich eher ein humorvoller Mensch, bin, wenn mich dann etwas trifft.
Ja.
Und ich dann hässig werde, dass mir das, und vor allem auch, wenn ich dann emotional werde, das gibt man mir auch nicht, weil sonst ist irgendwo immer ein Spruch bei mir.
Ja.
Oder mal auch nicht so gut drauf bin und mal nicht geredet wird. Dann heisst
das. Das sind alle überrascht.
Ja.
Ja.
Aber eben, ich verstehe das grundsätzlich ja schon, dass man sich muss ein Bild machen für die eigene Sicherheit. Aber wenn dann der innerliche Kommentator einem so viel reinredet, dass man einfach nur noch so funktioniert, wie man sich selber die Welt zu wegen macht, ist mir ja nicht mehr offen.
Mhm.
Aber wie zwingst du dich dann auch immer wieder rauszugehen und zu probieren? Und wann kommt dann bei dir die Reflexion? Weil zuerst muss ja das eine Stresssituation sein, wo du dich immer wieder neu anlegst.
Nicht? Ich glaube, die Reflexion die kommt meistens parallel dazu.
Okay.
Das passiert meistens parallel. Ich kann es vielleicht noch nie mehr zum Ausdruck bringen. Zuerst mir dann meine Emotionen ein bisschen abklingen, aber es passiert so schnell in meinem Hirn oben.
Was ist schon die Reflexion jetzt von dem Podcast? Jetzt von dem Gespräch hat es schon etwas gegeben?
Dass es gut war, dass ich gekommen bin.
Super. Dann können wir ja jetzt weitermachen in der Vorstellungsrunde. Was macht Ramona beruflich? In die Woche
auf das nochmal einen Schluck. Also im Moment bin ich in der Reinigung tätig. Ja. Ich habe ja ursprünglich ein Bachelorstudium gemacht in sozialer Arbeit und habe um die 10 Jahre auf diesem Beruf gearbeitet.
Also was?
Zuletzt mit der Sarah zusammen. Das war die längste Zeit eigentlich anders im Praktikum gewesen, in der Sozialpsychiatrie.
Sozialpädagogin, oder?
Ja, als Angestellte als Sozialpädagogin. Den Abschluss habe ich so gemacht, die haben es dort gewechselt, so wie so einen gemeinsamen Abschluss kannst machen, wo du Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin bist. Du hast dann die Fächer entsprechend können auswählen, also die Vertiefungsfächer. Aber ich habe irgendwie die Vertiefung in Migration gemacht, aber null mit dem am Hut. Seit dem Studiumsabschluss. Einfach, steht auf dem Papier, aber mehr, ja.
Für was braucht man Sozialpädagogin?
Sozialpädagogin? Für was braucht man es nicht?
Also, für was braucht man deiner Meinung nach?
Für all die Settings, wo ich war, würde ich sagen. Überall, wo wenig ein spezieller Bedarf ist, wo vielleicht eben auch ein bisschen aus der Norm rausgeht. Und wo die Gesellschaft vielleicht in oder auch noch nicht so weit ist, das noch mehr zu integrieren. Oder wo vielleicht eben Unterstützung braucht, um es zu integrieren. Wie beispielsweise eine Heilpädagogin, die mit in einer Schulklasse ist. In einer regulären Schulklasse.
Und warum bist du denn mein Beruf?
Weil es wahrscheinlich nicht mein Beruf ist. Ich würde sogar behaupten, dass ich diesen Beruf nie hätte lernen sollen.
Warum?
Nie so. Weil mich immer die Inhalte extrem interessiert haben. Mich hat immer auch das Konzeptionelle interessiert, das ein bisschen Forschende, Beobachtende, aber nicht an der Frontseite Betreuung. Das ist mir aber erst nach Jahren bewusst worden. Und jetzt geht zuletzt auch so das Unregelmäßige, dass das nie recht wissen, was mich erwartet, dass die sehr schweren Krankheitsbilder, die Aggressionen, ich merke, das löst bei mir einen enormen Stress aus. Das habe ich mir aber lange nicht eingestanden. Weil ich habe schliesslich gelernt und jetzt mache ich es auch. So nach dem Motto.
Ja, ich habe ja mit diesen Prüfen auch Berührungen gehabt.
Ja, ich nehme es mal an.
Ja, und ich hatte dann immer ein bisschen Mühe mit denen, wo dann einfach so Diagnose bei mir haben wollen. In den Vordergrund stellen. Mm-hmm. Ich habe immer gesagt, ich kann sie.
Mm-hmm.
Ich bin sie, aber nicht vollumfänglich. So. Und dann habe ich schnell gemerkt, dass beim Beruf in den letzten 10, 15, 20 Jahren, vor allem, als ich es noch hatte, auch mehr darum gegangen ist, ein System zu bewahren.
Mm-hmm.
Wieder wirklich Leute zu pushen. Also auch für die Gesellschaft. Also jetzt vor allem im Behindertenbereich, sondern wir haben immer probiert, den Sonderweg irgendwie möglichst aufrecht zu behalten. Und dann ist es mehr um ein Verwalten gegangen, wieder wirklich auf Augenhöhe jemanden zu befähigen.
Mhm.
Also darum, ich habe die schönsten Crash immer mit den Fachpersonen gehabt. Aber ich verstehe es natürlich, für was es braucht. Ich frage mich dann jetzt, wo ich in der Gesellschaft bin, ob die SozialpädagogInnen den Beruf nicht mehr müssen auf die Gesellschaft investieren wieder über das Klientel. Also, wenn ich manchmal so sehe, wenn ich jetzt mit gewissen Menschen in der Gesellschaft muss, das Thema Behinderung besprechen, würde ich manchmal denken, bei der Mehrheitsgesellschaft würde eine Sozialpädagogin besser tun wie der sogenannte Klientel.
Siehst du, darum schreibe ich. Das ist eigentlich noch interessant. Du gibst mir eigentlich eine weitere Antwort darauf, wieso schreibe ich. Ja. Wenn ich es mir so überlege, ich meine, ich tue das auch als Aufklärung machen für die Gesellschaft, wenn du so willst. Ja, sehe ich absolut das so.
Die Menschen mit, also darum habe ich immer auch gesagt, uns muss man nicht heilen. Mhm. Also darum habe ich manchmal schon auch ein Problem mit der Bezeichnung von der Berufe.
Mhm.
Also Heilpädagogin hat ja
im
Wort innen schon das Gefühl von, ich muss etwas wegmachen, um das zu normieren.
Mhm.
So. Mhm. Und so, Sonderpädagogin, besonders
sind du auch schon suggerieren, genau. Anders.
Und Sozialpädagogin, also, gell, das ist jetzt meine steile These. Und ich würde mir keine Freunde machen, aber ich habe noch nie so viel Asoziales im sozialen Bereich gesehen.
Okay.
Im sozialen Bereich. Weil ich habe manchmal wirklich das Gefühl, das normale menschliche Verstand so wird durch die Regeln und durch eben die Diagnose so rausgenommen, weil ich habe ja das gelernt. Profession ist dann so wichtig für die Gewissen, dass ich dann einfach gedacht habe, ja, also wir müssen den Push oder eine Befähigungspädagogik anfangen. Oder eine Learning-Pädagogik. Also weißt du, ich habe nie am meisten gelernt in dem, dass ich Fehler machen durfte. Und im Sondersetting ist ja Fehler des Teufels. Also, aber ich habe nur gelernt über Fehler, weil du fährst dich einfach selber reflektieren, wenn etwas ja nicht funktioniert. Solange alles gut ist, denkst du, bist einfach der Beste und alles ist gut.
Und wie meinst du, sind Fehler sind des Teufels bei dir jetzt? Also, dass sie gerade bestraft worden sind oder dass man wirklich darüber hinweg geschaut hat?
Nicht einmal bestraft, sondern man hat sie dann einfach gar nicht besprochen. Man hat sie totgeschwiegen und man hat geschaut, dass das nicht mehr passiert.
Ja.
Also, weißt du, einfach. Die Reflexion hat auch gar keinen Platz gehabt.
Mhm.
Zuerst ist es ein extremes Affentheater abgegangen, wie er das hätte können. Also wenn ich mit meiner Selbstständigkeit bei jedem Problem, das ich kann, für eine Sitzung machen mit x Leuten.
Supervision?
Ja! Würde ich nie Lösungen suchen, sondern ich würde immer über das Problem reden.
Mhm.
Und das habe ich dann Leuchtung gehabt. Ich bin dann allein gependelt, aber ich habe im Sonderbereich gearbeitet. Aber ich bin gependelt und bin immer von daheim so, zur Institution gefahren. Und dort bin ich eigentlich beklaut worden von jemandem, der von Armut betroffen ist. Dann hat mir ein 5 Liber von mir haben und ich habe das Portemonnaie auf der anderen 50 Minuten rausgelampert und dann hat die Packung abgesehen. Wenn ich jetzt das an der Sozialpädagogin erzählt hätte, hätte ich gesagt, ja, also weißt, das ist schon gemein und so, wie hast du dich gefühlt und so. Das habe ich, aber ich habe das mit meiner Mutter besprochen und sie gesagt, schau jetzt, die 50 Minuten ist schon weg. Die kommt nicht mehr zurück, auch wie du dich jetzt fühlst, sondern was machst du jetzt? Draus, beim nächsten Mal. Also weißt, das wünschte ich mir, dass man Fehler zulässt und dann aber die Leute befähigt für die nächsten Settings, wie geht man denn damit um? Und nicht zu lange am Problem herumkätschen, weil Probleme sind da, um zu lösen.
Ja, ich finde, es war unter anderem im Fall ein Grund, weshalb ich am letzten Ort gegangen bin. Mir hat das sogenannte Normalisierungsprinzip, wie alle davon reden, eben eher ein bisschen gefehlt. Mir ist teilweise weh.
Aber zu... in den Leitbildern tönt das immer sehr
gut. Mhm. Auf dem Papier ist das immer super. Und ich bin eben sehr ein lösungsorientierter Mensch. Und das hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite, ich bin auch nicht, ich kann nicht stundenlang über ein Problem reden. Ich finde, gut, okay, in wenn, musst du vielleicht mal eine Entscheidung treffen, dann probierst du es mal aus. Genau. Probier, dann kannst du wieder revidieren, kannst du etwas Neues ausprobieren. Gleichzeitig merke ich, ich muss auch lernen, ein bisschen auszuhalten, dass es eben nicht immer gerade eine Lösung gibt. Und dass vielleicht manchmal eben ein Mensch braucht, die wollen ein bisschen länger über irgendetwas reden, die brauchen genau das. Ja, du bist, es tut mir leid, bist ein Armer. Aber auch dort finde ich, es hat einfach seine Grenzen. Irgendwann entwickelst du dich mit dem auch nicht weiter.
Ja. Und die Institutionen haben halt nicht so Freude gehabt. Ich habe halt immer mit dem Fachpersonal Nähe und Distanz ein bisschen austestet. Und da haben halt gewisse
auch... Ja, gut, so. Gell, da könnte...
Ja, ich weiss, müssen wir nicht. Aber als ich mich mit dir ein bisschen beschäftigt habe, habe ich müssen schmunzeln.
Mhm.
Weil das ist natürlich Systemcrash sondergleichen. Auch wenn es nicht... drinnen passiert, aber wenn du schon nachwehen. Oh mein Gott. Aber eben, weißt, dann sind wir wieder am Punkt, wo ich dann auch wieder muss System ein bisschen in Schutz nehmen. So. Und die Gesellschaft wieder muss mehr in die Pflicht nehmen. Wenn natürlich das Thema Behinderung und Sexualität in einer Institution gelebt wird. Also weisst, eine offene Kommunikation, Räume geschaffen wird und dann halt jemand schwanger wird in der Institution. Nach der Gesellschaft kommt und sagt, wie hätte das können passieren? Ich habe doch einen Schutzauftrag und blablabla. Dann muss ich dann schon auch sagen, wenn natürlich nach der Institution an Pranger gestellt wird von der Gesellschaft, warum jetzt das hätte passieren dürfen, dann weiss ich dann schon, dann ist natürlich das System auch immer wieder sich am Schützen, weil man ja nicht angegriffen werden will. Also es muss eine gesellschaftliche Ruckstour geben, in allen Themen. Vor allem, wenn es dann eben nicht den Normen entspricht.
Der geht uns ja manchmal, glaube ich, beide ein bisschen zu wenig schnell, gell?
Ja. Aber ich habe genug Sitzfleisch, weißt du, weil ich sitze ja und dann...
Du bist geübt.
Ich bin geübt, aber es fackelt er einfach da oben und manchmal bin ich einfach ein Sarkast. So. Und ich muss einfach den Held wirklich mal sagen, dass halt ein Bahnhofzug einfach ein Geschwür ist. Und da sind gewisse empört, wie man so eine Sprache nehmen. Sag ich ja, nur mit Liebe. Hätte man halt auch nicht können sein. Manchmal schmutzt man dann halt
auch. Ja, hast du Aufmerksamkeit. Ja.
Was ist momentan das grösste Learning, das du über dich machst? Jetzt können die grossen Fragen,
ich habe das Gefühl, ich lerne jeden Tag wieder nur schon irgendwelche Konfliktsituationen oder herausfordernden Situationen in der Beziehung. Wieder da irgendwie... Ich habe das Gefühl, nein, aber ich glaube, jetzt geht es nicht mehr. Und dann zu merken, mal, aber so geht es ja gleich noch. Und dann wieder in eine Lösung zu finden. Und jetzt, für mich ist das so das Aushalten auch, dass es nicht immer vielleicht gerade vorwärts geht, so wie ich das jetzt gerne hätte. Oder dass ich jetzt noch nicht an dem Punkt stehe, beruflich, wo ich gerne will.
Wo ich will.
Ganz erlaubt und richtig Happiness. Ich will einfach glücklich mal sein in einem Beruf, den ich mache. Zufrieden, ich will gerne können arbeiten. Ich möchte meine Berufung finden. Das ist so völlig klischeehaft. Aber ich meine, es gibt die Leute, für die ist ein Beruf ein Beruf. Da gibt es die, die eine Berufung wollen.
Ja, ich habe ja die Entscheidung müssen treffen, oder? Und das war ja ein ganz schöner Prozess bei mir. Oder? Ich war ja eben in einer Sonderschule und dann ist halt nur Büro oder Werkstatt, wenn du dann halt ein Beisertit bist, oder?
Ja,
dann hast du verloren. Wohl, meine Berufung eigentlich schon in der Schule klar war. Weil, wenn man die Eltern bricht, Solist, haben die einen Lehrer, die mich mögen, haben geschrieben. Jan hat ein grosses Redetalent. Und die anderen haben geschrieben, Jan hat ein grosses Redebedürfnis.
Das ist das. Sie hast es nicht hast bei der Sarah gesagt, gell? Genau.
Und ich habe dann einfach durch meine Nahtoderfahrung im 15.
Ja.
Ich habe dann als Buchhalter gearbeitet. Und gell, wenn du eine IV-Rente hast, ist Arbeiten, überspitzt gesagt, ein bisschen Beschäftigung.
Mhm.
So. Das müssen wir jetzt einfach so bezeichnen. Und dann habe ich einfach gewusst, ich will ja irgendwann noch mal wirklich Geld verdienen. Und ich will ja auch die IV-Rente irgendwann zurückgeben. Aber es muss mit etwas sein, wo ich Bock habe. Also, Buchhalter, ja, der Computer hat zu wenig mit mir geredet. Dann muss ich jetzt einfach da. Und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, ich mache mal ein Jahr nichts. Weil eben, das habe ich natürlich, wenn ich kann ja die IV-Rente. Mhm. Man macht aber jetzt auch keinen Sprung. Also nein, nur mit IV-Rente zu leben, ist jetzt auch nicht lustig. So. Aber es gibt eine Grundsicherung.
Das ist es, ja. Sehe so. Ich bei meinem Mann, ja.
Aber ja, nachher habe ich dann aber schnell angefangen. Und auch da, die Leute in meinem Umfeld jetzt nicht, aber in meinem weiteren Umfeld, wo sie dann gehört haben, ja, macht da ein bisschen YouTube und ein bisschen dieses und jenes. Ja, aber Jan, weißt du, du könntest ja als IV-Schmarotzer gelten, willst du nicht lieber in zurück in eine Institution, dass wenn du schon irgendetwas machst. Und ich dann denke, nein. Weil, also, wenn wir jetzt ganz hart sein oder auch wenn wir in einer Institution arbeiten, verdient man im Monat 300 Stutz. Und wenn wir dann noch das Essen abziehen, habe ich manchmal schon 50er Noten gehabt. So, also, muss man einfach auch sagen. Und jetzt, durch das, dass ich hartnäckig geblieben bin, und dass ich beim SRF einen Job bekommen habe und einfach das gemacht habe, was ich Lust habe, das heisst, das vergessen die Leute immer. Wenn man auf etwas Lust hat, muss man auch investieren drin. Also es fliegt mir dann nicht einfach die Moderationsjob zu, sondern es gibt auch einen Teil in dem Spiel, ja, wo ich ja nicht gerne mache. Also, so weisst.
Aber wenn schon investierst, lieber ja etwas, was gern, genau. Das ist
ein grosses Ziel.
Ja, und, das ist anders.
Jetzt kann man einfach sagen, ich habe einen Teil von meiner Rente zurückgegeben und ich verdiene jetzt auch mein eigenes Geld und ich verdiene x-mal mehr,
das glaub ich dir,
wieder in einer Institution. Man muss das einfach sich mal so überlegen. So, und jetzt fragt mich niemand mehr, willst du nicht regelmäßig irgendetwas schaffen, sondern jetzt bin ich auch da als leuchtender Beispiel.
Ja, jetzt ist es super,
für oder? Für die sogenannten, für meine Betreuerinnen von der Institution habe ich manchmal Leute an, erzähle wieder, was ich mache. Und dann heisst es immer so, und das macht mir dann aber Bauchweh, Ramona. Heisst immer, ja, weisst du, wir haben immer gewusst, dass du das Potenzial hast.
Mhm.
Dann sage ich, aha, gut, aber weisst du, unser Klientel jetzt kann das nicht.
Ja, eben.
Und dann muss ich immer das Telefon so ein bisschen so weg haben. Ich komme einen Schreikrampf über. Dann nehme ich es wieder zurück und sage, okay, ich vor 16 oder 18 Jahren bin ich auch noch das Klientel gewesen. Und ihr fragt falsch. Ihr stellt mich jetzt aufs Podest und redet schon wieder vom Klientel, aber ich müsste mich eigentlich fragen, was hat dich dazu befähigt, an dein Potenzial zu kommen? Jeder Mensch hat irgendwo das Potenzial. Aber wenn ihr natürlich vom Klientel redet und sie auch wieder mit Stereotypen zuschießen und nachher das Klientel auch denke ich euch wieder eh nicht pusht, also an mich glaubt eh niemand. Dann sich die zwei Systeme gegenseitig füttern und dann bleiben wir einfach beim Status quo. Mhm.
Absolut.
Und dann heisst es, aber wir wollen dich ja loben. Sag ich, ja, ich weiss schon, aber...
Du denkst schon weiter.
Ich denke weiter, oder?
Ja, weil dann bist du ja voll bei der Defizitorientierung.
Immer! Warum ist der Mensch eigentlich verlagert, sich nur am Defizit aufzuhalten?
Ich weiss nicht, was für eine komische Form von Sicherheit das scheinbar gewissen Leuten gibt. Das andere ist vielleicht, wäre völlig etwas Neues, oder? Das ist völlig etwas Unbekanntes. So, halt hey, was hat echt der für Ressourcen und was können wir aus dem machen, wo wir auch wieder alle würden profitieren davon.
Ausser es geht ins Monetäre, dann...
Das ist wieder etwas anderes. Genau.
Was hast du über Reinigung gelernt? Weil das kommt ja auch immer ein vor in deiner Pause.
Dass es überall menschelt.
Ah, ja!
Nein, und spannenderweise habe ich wirklich gemerkt...
Vor allem, wo Menschen miteinander interagieren, gell?
Mhm. Und ich habe dann gemerkt, es ist mir einfacher gefallen, mit gewissen Verhaltensweisen von den Leuten, die ich es nicht so toll gefunden habe, umzugehen, solange ich in dieser Institution war und ich sie noch einordnen konnte, ich noch vielleicht sogar eben einer Diagnose zuordnen.
Schubladisieren, oder?
Als nachher draussen habe ich viel Mühe damit gehabt, viel mehr Mühe damit gehabt, damit umzugehen.
Weil du gemeint hast, das sind die Normalen. Also.
Nein.
Nicht.
Ich glaube, ich kann es. Zum einen habe ich gefunden, lass mich jetzt in Ruhe. Jetzt wollte ich eben eigentlich mal nichts mehr mit Menschen zu kommen, jetzt einfach putzen. Hör auf, so kompliziert. Du, lass mich jetzt meine Arbeit machen. Du nicht so kompliziert, das habe ich vorher gehabt.
Aber was Menschen hat.
Genau. Das war vielleicht ein bisschen naiv gewesen. Also du hast, ist jetzt auch nicht die Regel, aber du hast ja halt auch dort immer Kunden, die halt dann irgendwie, ja, wo es vielleicht nicht so rosig läuft. Weil die vielleicht ihre bestimmte Vorstellung haben, wie sie jetzt die Wohnung geputzt haben und ich habe vielleicht eine andere Vorstellung.
Du, das mit der Vorstellungskraft, das ist so eine Sache.
Ja, ich habe sehr eine rege Fantasie, was das anschaut.
Was super ist oder was nicht super ist.
Aber ist für alles, gell? Ja, das auch. Nein, aber... Ja.
Aber ist es so, weil Putz N hat ja auch ein Zen-Element drin.
Mhm.
Bist du das auch?
Es kann schon etwas sehr... Du siehst halt den Klassiker, du siehst, was du gemacht hast. Das hast du im Sozialbereich nicht, vor allem wenn es sehr niederschwellig ist, hast du das weniger. Und du musst dich einmal bewusst darauf konzentrieren, dass du die Schritte siehst.
Du musst es auf einer anderen Flughöhe sehen,
oder? Ja, und nicht immer geht 1 plus 1, 2. Und beim Putzen ist halt wirklich, also, ja. Man nehme einen Lappen und etwas Putzmittel und ist das in der Regel sauber.
Bist du wieder jemand aufs WC-Land?
Bist du wieder jemand aus Witte und dann fällt das Gleiche drauf an.
Der ewige Kreislauf.
Der ewige Kreislauf des Lebens. Genau, etwa so. Ja. Also ich glaube, weißt du, auch da, irgendwann habe ich auch gemerkt, das gibt mir zu wenig. Und dann hat es mich plötzlich verstören, dass ich das mache. Dann habe ich plötzlich wieder angefangen, den Beruf abwerten, ich auch vorher gross gegackert habe. Der Beruf hat so viel Wert, wie man ihm nicht gibt. Aber weil ich selber plötzlich unzufriediger geworden bin. Ja. Aber dadurch, dass ich unzufriediger geworden bin, habe ich wie gemerkt, plötzlich kommt mehr Scham auch ins Spiel. Ich bin nur am Putzen. Da hat sich etwas verändert.
Das
ist auch gut, vielleicht. Durch das gibt es wieder Antrieb, um eben weiterzugehen und zum Entscheidungen zu treffen.
Ja, das ist so. Aber ich habe auch lange ein trippender Mensch gewesen, weil ich bin ja ein IV-Bezüger. Also, und jetzt, das hat sich erst angefangen, nachdem dass ich wirklich fürs Fernsehen eine Sendung hatte. Mhm. Habe ich wirklich so müssen sagen, jetzt hat der IV-Bezüger eine Sendung abgerissen. Aber das ist tief noch irgendwo verankert, dass ich nichts gelernt habe oder nur eine Anlehre gemacht habe. Also die Scham kenne ich sehr gut.
Ja.
Aber man würde es mir nicht geben, wenn man mich einfach so sieht, dass ich mir so Gedanken auch mache.
Mhm.
So.
Das ist wieder das Aussenbild, ja.
Aber wenn jetzt du sagst, du suchst Happiness. Wo müssen das sein? Also, Du bist auch Autorin. Du musst, also.
Das wäre auch mein absolut. Also so schätze ich sie. Das kann ja sein, dass das gar das nicht so ist, wenn es so weit ist. Das bin ich und das wäre ja auch mein absoluter Traum. Wenn jetzt jemand würde sagen, was wäre denn dein Traum beruflich gewesen, würde ich sagen, ja, vom Schreiben können leben. Oder zumindest teilweise vom Schreiben können leben. Weil das verkörpert für mich so all das, was ich gerne an Kreativität, meine Meinung können verschriftlichen, können von überall theoretisch von der Welt aus zu arbeiten, unabhängig zu sein, Zeiten unabhängig, Menschen unabhängig gerüstet das. Das ist so das, was mir so ein Wohlgefühl verursacht.
Bist du einfach jemand, der schreibt oder auch jemand, der extrem viel liest?
Früher, aber lustigerweise tue ich mich schwer mittlerweile mit dem Lesen. Ich muss mich richtig zwingen.
Was hat dich denn so ins Lesen und Schreiben reingezogen als Jugendliche oder als Kind?
Dass halt in andere Welt können eintauchen
können. In welche Welten bist du?
Fantasiewelten.
Erzähl.
Ich bin
2 Jahre älter als ich. So. Ist es auch Harry Potter oder so? Oder was ist es?
Ich mag mich an ein Buch erinnern, es heisst «Die Reise zum Ende des Regenbogens». Und das war so eine junge Frau, die irgendwie ihren Vater aus den Augen verloren hat in einer Hafenstadt und dann auf ein Schiff gekommen ist. Und das finde ich sowieso etwas Faszinierendes, Meer, Schiff. Und dann ist sie über die Piraten gelandet, letztendlich. Okay. Das hat mich irgendwie
so... verrucht.
Ja, hat man sich in den Band gezogen.
Cool. Ja. Wann gibt es ein zweites Buch von dir?
Ich denke, wenn ich wie beruflich dann mal ein bisschen Fuß gefasst habe. Ich werde dann anfangs nächstes Jahr mich wieder auf die Suche machen nach etwas Neuem, ich habe gekündigt. Und je nachdem...
Weißt du, wo, also so, noch nicht grob, aber einfach so eine Stossrichtung.
Ich weiss einfach, dass wenn ich wieder in den Sozialbereich gegangen wird es nicht mehr so niederschwellig sein, wird es nicht mehr in der Betreuung sein, dann wird es im Beratungsbereich sein. Ich habe mir auch schon überlegt, den Master noch zu machen, weil ich dann eher das Konzeptionelle kann gehen und eben nicht mehr so an der Front sein muss. Ich kann mir aber vorstellen, eigentlich ist es mir egal, was ich mache. Ich muss einfach zufrieden sein und ich muss mein Gehalt haben, sodass ich nicht mehr die finanziellen Ängste haben muss. Was ich dann schlussendlich mache, das ist mir eigentlich egal.
Ja, so die monetären Zwänge. Das würde ich auch irgendwann noch erleben. Also nicht, dass ich übermäßig viel Geld habe, sondern einfach, dass Geld keine Rolle spielt. Oder nicht in so eine priorisierte Rolle. Das würde ich schon noch einmal in meinem Lebenszyklus erleben, wie es sich so anfühlt. Nicht zu viel, aber genug. Einfach, dass du kannst sagen, ich kann mich auf anderes konzentrieren, wenn ich auf Ende Monat denke, lohnt sich das jetzt noch?
Ja, und oder kommt noch irgendwo da eine Rechnung, überlebt mein Auto noch bis Ende Woche? Ja. Oder solche Sachen.
Nein, du Ramona, ich war fertig mit meinem Set.
Ja.
Aber wie jetzt jede Gästin oder Gast darf mir noch gegenüber 1-2 Fragen stellen. Schieß los.
Ui.
So aus den Hüften, weißt
du? Aus den Hüften, wo ich so gut bin, gell, mit spontan Fragen rausschiessen. Ich normalerweise jetzt so mein Notizbüchlein dabei hätte.
Ich vertraue dir.
Ich kann es ja anders machen. Gibt es für dich eine Frage, die dich extrem nervt, die dir immer wieder gestellt wird?
Nein. Sondern es kommt immer auf die Qualität drauf an.
Also wie sie gestellt wird.
Einfach, wenn du weißt, die Plumpe. Also, wenn ich merke, das ist wirklich eine Frage, die die Person interessiert. So, also wirklich brennend. Dann beantworte ich auch die plumpe Frage. Aber wenn es dann so ist, ja, ich bin ja an und dann so die zweite Frage ist, was hast du? So, aus dem Reflex denke ich nichts. Was hast du? So. Und dann sage ich, look, das nützt dir jetzt nichts, wenn ich meine Diagnose jetzt da anlege und dir sage, ich habe eine Zerebralparese. So, sondern frag doch, was macht der Jan aus? Aber wenn du natürlich mit sogenanntem Fachpersonal redest und dir fragt, aber weißt, mit einer Neugier im Gesicht, Wohl, bei Spastik ist es eigentlich ziemlich selbsterklärend. Da muss man eigentlich, wenn man vom Fach kommt, nicht erklären, was ein Spastik ist. Aber einfach, es kommt auf Qualität drauf an, wie du fragst.
Mhm.
Und nicht einfach so, ich kann das so, oh, das Erste. So, weißt
ja,
du?
Ja, ja.
Ich sage ja auch, wenn man Feedback oder so, nicht jeder Hirnfurz muss verbalisiert werden. Darum heisst es ja Hirnfurz. Wenn du das hast, behalte es bei dir, verdau es noch einmal, zweimal und dann kannst du es ja verbalisieren. Du
lässt nicht die Haie raus.
Oh ja, das auch. Also kannst du ja schon, aber das muss noch einmal, zweimal durch den Verdauungstrakt. Das hilft.
Ja. Hast du einen Traum?
Mich immer wieder challengen und ja, immer wieder zu Sachen, die ich noch nie gemacht habe, sicher mal ja sagen. Einfach grundsätzlich. So. Weil ich bin noch nie falsch gefahren oder so damit. Und wirklich halt auch, wie soll ich jetzt sagen, schon immer noch probieren, alle mit ins Boot zu holen. Für Sachen wie Inklusion und so.
Mhm.
Aber schon auch so sagen, ich, also weißt du, bei uns wird ja immer jetzt von der Gesellschaft immer das fast gebetsmühlenartig sensibilisieren. Es muss sensibilisiert werden. Weißt du, wir müssen ja sensibilisieren. Und ich sage schon, ich mache das schon. Aber jetzt kommt immer mehr die Frage nach, für was? Nicht einfach nur so ins Blaue raus ein bisschen sensibilisieren, dass wir sensibilisiert haben und nachher kann es vergessen, sondern ich will wissen, für was? Und dann mache ich es dann auch. Ja. Also ich will eigentlich, dass Menschen wieder ein bisschen mehr studieren, wenn sie etwas verbalisieren. Und dann ist es gut.
Mhm.
Und darum so Sachen immer wieder Leute einladen, das ist sicher noch ein Traum, weil meine Welt muss noch farbiger werden. Sie ist schon extrem farbig.
Inspiriert ja mich selber wieder.
Ja, und ich lerne aus jedem Gespräch, ob es jetzt kurz, lang, breit, lustig, traurig, kompliziert wird, lerne ich immer wieder etwas. Mhm. Und seit ich die Erwartungshaltung an meine GästInnen nicht mehr ankleben, sondern ich lade die Leute ein, weil ich spannend finde. So einfach aus dem Nichts und dann tue ich es einfach zur Verfügung stellen. Dann, ach, so lehre ich jeden Tag.
Ja.
Hey Ramona, du hast es überlebt. 50 Minuten.
Du bist
immer noch so taufrisch wie vorher. Also kein mehr graues Haar. Es ist alles gut gegangen, darum hören wir jetzt. Wenn es gut ist, hören wir jetzt auf den Peak auf.
Super, danke dir, Jan, für die Möglichkeit.